Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann.
Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe hier heute wieder Jette da. Wer die andere Folge mit Jette noch nicht kennt, Jette ist Hebamme und Jette. Ja, ich mag Jette total gern, weil sie einfach und ehrlich die Wahrheit sagt, was sie so denkt. Und deswegen wird das heute eine richtig coole, spannende Folge. Willkommen, Jette, im Podcast. Willst du verraten, worum es heute geht?
Ja, hallo Sarah. Sehr cool, dass ich wieder dabei sein darf. Und du bist mir auch sehr, sehr sympathisch. Und deswegen freue ich mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und heute reden wir über den Zuckertest. Also über den Glukosetoleranztest nennt man ihn auch.
Genau, und zwar knallhart und ehrlich, wie wir sind. Und ich möchte schon mal einmal vorab sagen, diese Folge wird dir vielleicht die Augen öffnen. Aber mir ist ganz wichtig, was wir hier sagen, zielt nicht darauf ab, dich dazu zu drängen, den Zuckertest abzulehnen. Das ist absolut deine Entscheidung. Was wir hier sagen, zielt einfach darauf ab, dich zu informieren, damit du nochmal drüber nachdenkst, ob du den machen möchtest oder nicht. Aber es ist und bleibt deine Entscheidung und deine Verantwortung. Und jetzt geht's los, Jette. Eigentlich wollten wir über was ganz anderes reden. Aber wir sind gerade vorher schon ins Gespräch gekommen und haben dann über diesen, ja, wie ich finde den Zuckertest ziemlich eklig. Ich habe ihn tatsächlich schon öfter in meinem Leben gemacht, weil ich Mukoviszidose habe und dann sollte man den immer wieder machen und irgendwann sind mir so die Augen aufgegangen. Leute, habt ihr mal überlegt, warum eigentlich so viele Mukoviszidose-Patienten Diabetes kriegen? Weil ihr denen nämlich immer empfiehlt, extra viel Süßes zu essen, damit sie genug Kalorien bekommen. Aber Kalorien kann man auch ganz anders bekommen. Wie auch immer, das ist also meine Geschichte, warum ich den schon so oft gemacht habe und ihn echt wirklich widerlich fand. Aber Jette, erzähl mal, was sagst, oder vielleicht klärst du nochmal kurz auf, was ist das überhaupt, wann wird der gemacht und warum soll man den überhaupt machen?
Genau, also der Glukosetoleranztest zielt darauf ab, Schwangerschaftsdiabetes aufzudecken. Denn viele Schwangere, es ist einfach so, dass unser Körper in einer Schwangerschaft sozusagen altert. Also auch die Krankheiten, die man zum Beispiel später bekommen kann, hat man häufig schon dann in der Schwangerschaft. Ja, also das ist, deswegen ist es auch genau so wichtig, dass man danach auch nochmal schaut, okay, hat die Frau wirklich jetzt einen Diabetes, vielleicht auch einen chronischen Diabetes, weil in der Schwangerschaft hatte sie auch einen. Die Chance ist nämlich ziemlich hoch, dass sie den später auch bekommt oder weiterhin einfach hat. Genau, und in der Schwangerschaft sind wir Frauen einfach anfälliger dafür. Wichtig zu verstehen ist aber auch, wenn wir den Zuckertest machen, die Toleranzwerte in der Schwangerschaft sind niedriger gesteckt als bei jedem anderen Diabetes außerhalb der Schwangerschaft. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, der Nüchternblutzucker bei einer Schwangeren darf nicht höher als 5,1 sein. Bei einer Nichtschwangeren, die einen Diabetes hat und einen Nüchternblutzucker von 5,6 hat, ist das völlig fein und ein guter Blutzucker. Das finde ich auch, sollte man immer noch mal ein bisschen hinterfragen, weil ganz häufig haben wir auch Frauen, denen ein Diabetes angezettelt wird und angeschrieben wird und in den Mutterpass eingetragen wird, wo der dann feststeht und niemand mehr dran rütteln kann, obwohl die Frau nur einen Nüchternblutzucker von 5,11 hat. Ja, also wirklich nur 0,01 Millimol mehr. Ja, und das ist, finde ich, super, super schwierig, weil vielleicht wurde sie nicht vernünftig aufgeklärt und der Zuckertest wurde gar nicht vernünftig absolviert. Denn die meisten Frauen wird vorher gesagt, ja, sie brauchen zu dem Blutzuckertest, sie brauchen nicht nüchtern kommen und sie brauchen auch abends nicht darauf zu achten, was sie essen. Also essen sie einfach ganz normal, egal ob Kohlenhydrate oder. Ja, wenn man Kohlenhydrate abends isst,
kannst du noch
ist
mal
der
ganz
Zucker
kurz,
hoch.
Weil ich bin da auch nicht so, ich bin zwar im Thema, warum ich ihn abgelehnt habe, ich bin aber nicht so im Thema, wie sollte denn der nüchtern Blutzuckerwert sein und über welche Einheiten sprechen wir? Weil du hast gerade was mit Komma gesagt und ich hatte mal eine Diabetikerin in meiner Klasse und da haben wir immer so Werte von 70, von 100 und so weiter
Ah,
gehabt.
ja.
Also Ich glaube, da haben wir gerade unterschiedliche
Zwei
Einheiten.
Einheiten, ja. Es gibt unterschiedliche Einheiten. Jetzt lass mich nicht lügen. Es gibt Milligramm pro Deziliter und Gramm pro Liter oder so. Genau.
Ah, okay.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Einheiten. Das ist das Problem immer zwischen Ost und West tatsächlich. Da gibt es immer noch Differenzen. Also bei uns hier ist es, ich kenne die anderen Werte tatsächlich nicht. Bei uns hier darf der Blutzucker nicht über 5,1 sein. Und jetzt lass mich lügen, zwecks Einheit.
Okay, macht auch
Gramm
nichts.
pro
Okay, also.
Deziliter. Egal, jedenfalls 5,1 darf der nicht überschreiten. Bei uns. Ja, genau. Das ist tatsächlich auch eigentlich die internationale Einheit. Also.
Und was ist ein guter Blutzuckerwert dann? Zum Beispiel 5 oder 4?
Unter 5,1, also 5, 4,9, so.
Ah, okay, aber es gibt auch nichts, was er nicht unterschreiten darf?
Ja, nee, also würde der den jetzt krass unterschreiten, dann wärst du ja extrem unterzuckert und dann würdest du mit Sicherheit schon in der Klinik liegen.
Ah, okay, gut, weil das habe ich auch
Ne?
mit diesem
Ja.
100 und so. Und da bei meiner Schülerin war es halt immer so, wenn der unter 60 ging oder so, dann mussten die.
Ja.
Okay, alles
Ja.
klar.
Genau, und bei uns zum Beispiel, also 3, irgendwas, das haben Babys, ne? Also
Okay.
Babys nach dem Stillen haben die so einen Blutzucker. Ja.
Okay, spannend. Okay,
Ja.
wo waren wir? Genau, also du hast auf jeden Fall erzählt, ich glaube, ich habe es jetzt richtig verstanden, dass der bei Schwangeren anders angesetzt wird als bei Nicht-Schwangeren und es daher schon
Richtig.
viel früher ein Hinweis für einen Diabetes ist, als es bei Nicht-Schwangeren wäre. Und dann wird es also
Richtig.
eingetragen und es kann sein, dass sie gar keinen Diabetes haben. Aber, und das ist jetzt die Frage, manche fragen mich, warum sollte man den denn ablehnen? Was wäre denn jetzt so schlimm, wenn mir ein Diabetes diagnostiziert wird und ich habe aber gar keins?
Ja, das ist sehr fatal. Also im schlimmsten Falle spritzt du ja vielleicht sogar Insulin. Und wenn du Insulin spritzt bei einem Diabetes, der eigentlich kein Diabetes ist, und du spritzt trotzdem, weil du vielleicht einfach nur zu viel Zucker gegessen hast, spritzt du das Kind halt klein, weil das Kind ja einfach zu wenig Zucker bekommt und zu wenig wächst. Also es ist schon häufig vorgekommen, dass man eigentlich eine Frau hat, wo man eigentlich denken würde, okay, die kriegt ein großes Kind, die einfach viel zu kleine Kinder haben, weil einfach das Kind super klein gespritzt wurde. Ja.
Krass.
Ne,
Ja.
also es kann einfach in eine schlimme andere Richtung auch gehen. Ja, also wir haben manchmal Patienten, die spritzen irgendwie, also ganz häufig klassisch, wenn die spritzen müssen, 10 internationale Einheiten, zum Beispiel Levimir. So, ne, ein Beispiel. Wir haben manchmal Patienten, die spritzen 120 Einheiten, ja, und das ist halt richtig viel. Also es ist wirklich richtig, richtig viel. Ich weiß nicht, wie viel Zucker man essen müsste, damit mich das jetzt nicht weghauen würde, ne? Also, wenn ich das spritzen würde, würde mich das umledern. Dann,
Krass.
ja.
Und ich gehe halt immer darauf ein und sage, naja, was halt so blöd ist, es gibt ja auch Schwangerschaftsdiabetes, was dann rein mit einer Ernährungsumstellung in den Griff
Ja.
bekommen wird. Und ich sage aber, ja, es ist trotzdem ungünstig, weil wenn man Schwangerschaftsdiabetes hat, dann darf man ja zum Beispiel, dann ist das Thema Hausgeburt erledigt.
Ja.
Thema Geburtshausgeburt erledigt und vor allem wird dann ja nochmal besonders mehr Stress gemacht. Ab ET wird ja eh immer
Richtig.
angefangen mit Einleitung, aber dann ja erst recht. Hast du da noch irgendwelche
Richtig.
Nachteile, die damit einhergehen?
Genau, also bei einem diätetisch geführten Gestationsdiabetes, also bei einem, der nur über die Ernährung eingestellt wird, da wird schon häufig ab 40 plus 0 Schwangerschaftswochen ein bisschen Druck gemacht, aber wirklich aller spätestens so eine Woche nach der Geburt. Ja, manchmal lassen Ärzte auch noch mit sich reden bis 10 Tage drüber, aber wenn du danach, also das nimmt keiner in Kauf, dann musst du schon wirklich richtig viel dich rechtfertigen für und wirklich auch gut dahinter stehen, weil ansonsten du wirst halt aufgeklärt bis zum Tod und darüber hinaus quasi, ne? Also das wirst du immer in der Klinik, aber trotzdem, da wird nochmal richtig Druck gemacht. Und emotional, das hält einfach auch keiner stand, ehrlich gesagt. Kenne ich kaum jemanden. Bei einem Insulinpflichtigen muss spätestens 40 plus 0 eingeleitet werden, ne? Also da kann man sogar sagen, okay, wir leiten lieber früher ein, weil vielleicht die Gefahr einer schlechten Versorgung oder so da ist.
Und ist es wirklich so? Also wo kommt die Angst her? Weil wenn der Diabetes doch im Griff ist mit der Ernährung oder mit Spritzen, warum soll es denn dann bei 40 plus 0 vorbei sein?
Ja, viele haben natürlich auch Angst, dass das Kind einfach zu groß wird. Das ist meistens ein Problem. Und sie haben natürlich auch Angst vor einer Unterzuckerung des Babys nach der Geburt. Und wenn es eben so lange einem Diabetes ausgesetzt ist, ist die Gefahr einer Unterzuckerung ja größer. Also man muss sich so vorstellen, wenn eine Frau jetzt unerkannt einen Diabetes hat, was wirklich schlimm ist, ja, und was man wirklich, also wenn die wirklich einen Diabetes hat, muss das behandelt werden. Ich kenne nämlich auch wirklich Fälle, wo das nicht behandelt wurde und das Kind wird natürlich super groß. Aber nicht nur das, das Kind produziert ja für die Mutter mit Insulin. Das heißt, es produziert die ganze Zeit richtig viel Insulin, um den Zuckerstand zu halten. Und dann kommt es auf die Welt und auf einmal ist kein Zucker mehr da. Weil es wird ja erstmal nicht direkt krass viel ernährt. Also natürlich kleine Mengen Muttermilch, wenn die Frau sich relativ gut ernährt hat und auch eine gute Milchproduktion hat und so weiter, bekommt es natürlich Kolostrum. Aber das reicht in den Fällen in der Regel nicht aus. Die unterzuckern gnadenlos. Also die gehen richtig runter mit dem Zucker. Und das ist die Gefahr und das möchte man verhindern. Man möchte einfach nicht, dass das Kind so doll unterzuckert. Deswegen wird da dann auch Zucker gemessen. Und das muss man zum Beispiel auch wissen, wenn man einen diätetisch geführten Gestationsdiabetes hat. Obwohl man keinen hat, wird dem Kind nach der Geburt, 2 Stunden nach der Geburt, dann 6 Stunden nach der Geburt, 12 Stunden nach der Geburt, 24 Stunden nach der Geburt Blutzucker gemessen. Immer wieder. Wenn der auffällig ist, wird Druck gemacht. Dann muss entweder direkt gestillt werden oder, wenn es richtig schlimm ist, direkt zugefüttert werden. Obwohl das Kind vielleicht nicht mal ein Anzeichen hat von einer Unterzuckerung und bei anderen wird man es vielleicht gar nicht sehen.
Okay, das heißt also, wenn es wirklich so ist, dann ist das tatsächlich einer der wenigen Momente, wo wirklich zugefüttert werden muss. Aber das Problem ist halt, dass es auch häufig nicht der Fall ist, es aber vermutet wird und dann entsteht diese ganze Interventionskaskade im Prinzip. Also
Richtig.
kann man ja auch noch Interventionen nennen nach der Geburt, ne? Also das
Ja,
eben.
klar, es sind ja trotzdem, ja. Sind ja Interventionen, die eben entstehen nur durch diese Bezeichnung, Diabetes, ne?
Wir haben ja jetzt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch schon darüber gesprochen, dieser Zuckertest.
Ja.
Du hast das da ziemlich cool, mal gucken, ob du das jetzt ja auch wieder so erzählst. Ziemlich cool erzählt, dass ja niemand, dass man ja schon, um die Situation des Zuckertests nachzustellen, dass man ja quasi Süßigkeiten im Mixer pürieren müsste,
Ja.
diese Menge an Zucker aufzunehmen. Ich glaube, das wissen auch viele nicht. Weil es wird ja immer gesagt, man soll sich gesund ernähren in der Schwangerschaft, wobei man da ja auch mal sagen muss, wie viel die Ärzte wirklich über gesunde Ernährung wissen, hängt nicht davon ab, dass sie Arzt oder Ärztin sind, sondern ob sie sich weitergebildet haben. Das möchte ich hier
Richtig.
noch mal ganz klar sagen. Aber es wird gesagt, man soll sich gesund ernähren und dann wird dieser Zuckertest gemacht. Willst du da noch mal ein paar Worte zu sagen?
Genau, also erstmal finde ich immer ganz wichtig zu sagen, dass der Zuckertest tatsächlich nicht für jeden gemacht ist. Also es ist nicht so, dass in den Leitlinien gesagt wird, jeder muss den Zuckertest machen. Das ist nicht so. Das ist nicht Fakt. Das wird einfach nur gemacht präventiv. Präventiv in Anführungsstrichen.
Also, weil man Geld damit verdient.
Richtig, vor allem, weil der kleine, also es gibt ja einen kleinen und einen großen Zuckertest. Der kleine sind 50 Gramm Zucker und da wird tatsächlich ja auch nur der nüchtern Blutzucker und 1 Stunde nach der Zuckerlösung kontrolliert. Der ist tatsächlich gar nicht so richtig wissenschaftlich fundiert. Deswegen wird, also muss man den auch, also macht es einfach auch keinen Sinn. Deswegen Diabetologen wollen immer den 75-Gramm-Test. Das heißt, wenn du jetzt in Verdacht stehst, weil du vielleicht nicht gesagt bekommen hast, dass du nüchtern kommen sollst und trotzdem irgendwie morgens eine Stulle gegessen hast. Wenn du in Verdacht stehst, einen Diabetes zu haben, wirst du nochmal zum Diabetologen geschickt, um da nochmal den 75-Gramm-Test zu machen. Das heißt, du hast zweimal so eine krasse Zuckerlösung, die du niemals im Leben so zu dir nehmen würdest. Das ist ja so, also 75 Gramm Zucker, man muss sich das einfach mal vorstellen. So ein kleiner Quetschi hat ungefähr 7 Gramm Zucker, ne? Ich weiß das jetzt nur bei den Quetschis, ehrlich gesagt. 7 Gramm Zucker, das heißt, du müsstest 10 Quetschis direkt hintereinander wegschlürfen, um diese Menge an Zucker zu dir nehmen zu können. Wer macht denn das? Ne?
Das ist
Oder
immer
eben
ganz
ganz viele
gut, sich das
Süßigkeiten.
in Zuckerwürfeln vorzustellen. Ich glaube, ein Zuckerwürfel hat
Ein
drei,
Zuckerwürfel 7 Gramm.
ach, 7 Gramm. Okay, das
Oder
heißt,
nee, 3 Gramm, ne? 3
ich
Gramm.
dachte 3 Gramm, aber ist lange her, hatte ich mal im Sachunterricht gemacht.
Ja, glaub 3 Gramm.
Okay, wir sind uns nicht ganz sicher, sind wir
Ja,
ehrlich?
aber ich glaube, ja.
3 Gramm, da müsste man ja über 20 Zuckerwürfel auf einmal. Wie eklig
Ja,
ist
genau. Ja.
das? Ja.
Ja. Und vor allem, man soll das ja auch richtig schnell aufnehmen. Das Problem ist bei so einer Lösung, du hast ja auch nichts, also der Körper muss das direkt aufnehmen, ja? Also du hast ja keine Ballaststoffe, kein gar nichts, so wie du das bei allen anderen Lebensmitteln halt hättest. Und vor allem, was ich immer noch ganz wichtig finde, das ist ja keine Alltagssituation. Das heißt, du sitzt beim Arzt in der Praxis und du bewegst dich nicht, gar nicht. Du machst nichts in diesem Moment. 2 Stunden lang machst du nichts und es wird nur dein Zucker kontrolliert. In den meisten Fällen wird das ja im zweiten Schwangerschaftsdrittel gemacht. Also viele sind einfach auch noch arbeiten. Also so würde das in deinem Alltag im Leben nicht passieren. Du würdest im Leben nicht so viel Zucker zu dir nehmen und dich dann auf die Couch packen. Nee. Also das macht halt keiner, ja. Deswegen, für mich ist einfach eher immer sinnvoll zu sagen, okay, wir messen den nüchternen Blutzucker und wir messen eine Stunde nach der Mahlzeit und vielleicht auch nochmal eine Stunde nach der nächsten Mahlzeit. Vielleicht auch gerne nochmal 2 Stunden nach der Mahlzeit. Das kann man auch gerne machen, wenn man es sehr, sehr exakt machen möchte. Deswegen machen wir zum Beispiel in der Klinik, wenn wir sehen, okay, eine Frau kommt mit einem auffälligen Blutzucker, erstmal ein Blutzucker-Tagesprofil. Also nüchtern Blutzucker eine Stunde vor dem Essen, eine Stunde nach dem Essen, dann wieder vor dem Essen, eine Stunde nach dem Essen. Genau, um wirklich alle Blutzucker über den Tag so ein bisschen zu sehen.
Ja,
Oder man nimmt einen Blutzucker-Tracker.
das ist ja auch immer meine Empfehlung. Also ich habe zum Beispiel in meiner zweiten Schwangerschaft den Zuckertest abgelehnt, musste mich natürlich auch damit auseinandersetzen, dass das die Praxis überhaupt nicht verstanden hat. Als mein Kind später um die 30. Woche rum ein bisschen größer war, als normal der Fall ist, sagte meine Frauenärztin mir sehr freundlich, dass das ja jetzt meine Schuld sei. Ich habe wahrscheinlich einen unentdeckten Diabetes und jetzt verliere ich wahrscheinlich mein Kind. Naja, dann bin ich sehr panisch. Sie wollte dann keinen Blutzucker mehr mit mir machen. Ich bin dann sehr panisch zum Hausarzt. Der hat gesagt, können wir machen. Und dann habe ich aber nochmal mit meiner Hebamme gesprochen und die meinte, Sarah, hol dir einfach bei sonst wo ein Blutzuckermessgerät und miss einfach mal einen Tag zu Hause. Du hast keinerlei Risikofaktoren. Du bewegst dich viel mit deinen Hunden. Du bist schlank. Du hast noch ein Kind, mit dem du immer rumrennst. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du Diabetes hast. Mach einfach ein Tagesprofil, wenn es dir ein besseres Gefühl gibt. Dein Baby hat sich wahrscheinlich einfach ein bisschen schneller entwickelt. Na und? Und dann habe ich diesen Arzttermin beim Hausarzt wieder abgesagt und Jette, der hat mich angeschrien. Der hat mich angeschrien, dass ich jetzt nicht meinen soll, dass das geht. Das wäre ja gar nicht vom Arzt kontrolliert. Und ich meinte, ich will doch auch gar nichts vom Arzt kontrolliert. Ich will doch nur für mich die Sicherheit. Dafür brauche ich keinen Arzt. Naja, ich bin da auch nie wieder hingegangen. Ich hatte also keine Frauenärztin und keinen Hausarzt mehr.
Oh nein.
Aber ich hatte ja noch meine 2 Hebammen.
Ja, das ist gut. Das ist
Ja.
gut.
Genau, also ich
Ja, die
hatte.
meisten Hebammen setzen sich damit halt auch einfach ein bisschen mehr auseinander, ehrlich gesagt. Ne? Und ich glaube, dass auch viele nicht so richtig verstehen, wie diese Zusammenhänge sind. Und die meisten Ärzte, ich muss ganz einfach so sagen, haben einfach Angst. Die haben Angst, weil wenn was auffällig ist und der Diabetes jetzt nicht entdeckt wird, haben sie Angst, die Verantwortung dafür tragen zu müssen und haben Angst, vielleicht verklagt zu werden oder was auch immer. Aber ehrlich gesagt, einen Diabetes kann man auch häufig anders erkennen, denn meistens haben die Frauen Zucker im Urin, meistens haben die Frauen zu viel Fruchtwasser und zu große Kinder. Und wenn all diese 3 Faktoren positiv sind, kann man fast davon ausgehen, dass die einen Diabetes hat. Ja, und dann denke ich
Dann
immer, wir
macht
haben
es
so viele
Sinn.
andere Faktoren.
Ja, und dann macht es ja auch Sinn. Also dann kann man das natürlich auch kontrollieren. Aber die Frage ist, warum müssen alle Frauen standardmäßig kontrolliert werden?
Ja, müssen sie nicht. Genau.
Ja,
Das
müssen
ist
sie,
ja
genau. Ich
genau
habe
das.
gesagt,
Genau.
müssen sie nicht, aber.
Genau. Müssen sie nicht, aber die Frauenärzte machen das halt gerne. Es ist halt einfach so, man hat im Quartal für einen Patienten das und das Budget. wenn du das nicht ausschöpfst oder wenn du zu viel machst, ist halt beides nicht gut. Also am besten ist halt immer, du machst mit allen standardmäßig das Gleiche, weil dann hast du im nächsten Quartal halt auch wieder mehr Geld zur Verfügung für das Gleiche.
Ja, es klingt
Also
doch.
so ungefähr, ne? Ich stecke jetzt auch nicht super krass in der Materie. Ich habe jetzt gerade gehört, für Blutentnahmen haben sie pro Patient pro Quartal irgendwie 2 € irgendwas oder so. Wo ich immer denke, ja, okay, ein Vitamin D-Check kostet 80 €. Deswegen machen sie sowas nicht. Deswegen muss man betteln und zuzahlen, damit Ärzte eben auch noch andere Werte mal kontrollieren.
Also
Und
da.
auch ein Zucker ist ja auch häufig andere Nährstoffmängel und so weiter, weil die Ernährung meistens ja auch nicht passt.
Ja, die Ernährung ist ja auch so wichtig. Ganz ehrlich, man kann so viel tun, um einem Diabetes, egal ob in der Schwangerschaft oder generell, vorzubeugen. Und das, ja, dieses Wissen wird natürlich nicht vermittelt. Stattdessen, ich weiß
Richtig.
nicht, wir müssen irgendwann auch noch mal über, ich will jetzt hier keine Marken nennen, weil ich keine Marken schlecht machen möchte, aber es gibt ja bei Ärzten immer so Präparate, die sie empfehlen bei Kinderwunsch in der Schwangerschaft und in der
Ja.
Stillzeit. Und mir hat gerade eine Kundin, deren Mann Ernährungsberater ist, so was Spannendes dazu geschrieben. Da würde ich ja echt gern, lass uns da noch mal eine extra Podcast-Folge zu
Oh
machen.
ja, auf jeden
Also,
Fall.
falls du als Zuhörerin jetzt denkst, ich glaube, ich weiß, was sie meint, dann schau einfach mal bei Instagram vorbei. Es gibt
Ja.
NEMS, Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich gut sind. Und es gibt welche, die den Körper eher belasten. Und
Ja.
ja, leider sind Ärzte eben Ärzte, die für Notfälle ausgebildet sind. Und wenn sie keine Zusatzqualifikation haben oder sich aus eigenem Interesse dafür interessieren, werden sie dir einfach nur irgendwas empfehlen. Also.
Ja, und es ist ja auch so, dass sie dafür bezahlt werden, ehrlich gesagt. Ja, also es kommen ja häufig Pharmavertreter in die Praxen und sagen so, wir haben jetzt das und das und so, wir geben ihnen mal ein bisschen Werbung oder bezahlen sogar dafür, ne? Das ist genauso wie bei Stillkongressen stehen immer sämtliche Firmen, die Babynahrung verkaufen, um Kugelschreiber, Mutterpasshüllen und so weiter zu vertreiben, an die Hebammen zu schicken, weil wenn die Hebamme einen Kugelschreiber von Marke XY hat, ist das ja gleich Werbung, weil je öfter Frauen diese Sachen sehen, desto schneller greifen sie zu den Produkten. Das ist einfach Fakt. Das heißt, wenn ich eine Mutterpasshülle bekomme von, weiß ich was, von einer Babymarke, vom Frauenarzt, dann ist es ganz häufig so, dass die auch schneller zu diesen Marken greifen, die sie einfach häufig gesehen haben. Das ist Fakt und das ist studienbasiert so, ne?
Das ist
Also.
echt krass. Aber sag mal, die Ärzte haben da doch gar nichts von, oder doch?
Ja,
Kriegst
keine
du
Ahnung. Ich glaube, sie haben einfach auch
das?
keine Ahnung, was sie sonst ihren Patienten geben sollen. Und ansonsten müssten sie ja vielleicht auch darüber nachdenken, jedem Patienten mal Blut abzunehmen, um die Nährstoffe zu kontrollieren und dann quasi individuell zu schauen, welche Nährstoffe man eben auffüllen müsste. Und das wäre eben zu teuer und zu anstrengend. Dafür
Okay.
hätten sie auch keine Zeit. Sie dürfen ja auch pro Patient haben die 10 Minuten. Und wenn die in den 10 Minuten das nicht abgearbeitet haben, haben die ein Problem.
Okay, ich merke schon, das wird eine eigene Folge. Bleiben wir
Ja.
beim Zuckertest. Du hattest noch irgendein richtig cooles Beispiel. Also, wir haben jetzt schon drüber gesprochen. Zuckertest ist auf jeden Fall deine eigene Entscheidung. Du kannst auch anders messen. Du kannst auch einfach selber zu Hause messen fürs eigene Gefühl. Da übernimmt natürlich kein Arzt die Verantwortung. Das ist klar. Auch keine Hebamme nimmt da die Verantwortung. Aber Verantwortung haben wir sowieso immer selbst für uns, weil letztendlich müssen wir mit unseren Entscheidungen leben. Du hast erzählt, was ein Blutzuckertest macht, wie das eigentlich für den Körper ist, und du meintest, du hast noch irgendein krasses Beispiel.
Ja, ich habe letztens gerade eine Patientin gehabt. Es war eine Patientin von meiner Mama. Und meine Mama schrieb mir ganz, ganz verwundert, weil sie gar nicht wusste, was auf einmal los ist. Wir haben eine Patientin, die gerade frisch diagnostizierten Schwangerschaftsdiabetes hat. Die hat wirklich einen Schwangerschaftsdiabetes, ist auch alles okay. Ihr nüchtern Blutzucker ist immer relativ hoch. Aber normalerweise alle anderen Werte relativ stabil. Nun war das aber an einem Tag so, dass sie mittags hatte sie Salat gegessen, soweit so gut, mit ganz viel Gemüse, mit Eisbergsalat und auf einmal schoss ihr Blutzucker in die Höhe und war so hoch wie nie. Und sie war ganz verwundert, warum? Weil sie ja eigentlich nur Eisbergsalat und Gemüse gegessen hatte mit Olivenöl, Apfelessig, was normalerweise den Blutzuckerspiegel ja relativ konstant halten sollte. Und dann meinte ich zu meiner Mama, ja, was für einen Eisbergsalat hat sie denn gegessen? Hat sie ihn selber angebaut oder im Supermarkt gekauft? Weil unser Eisbergsalat, den wir heute essen, mittlerweile so hochgezüchtet ist, dass der so viel Zucker enthält und dass der Maibandchen tatsächlich einen hohen Blutzucker macht. Seitdem hat sie keinen Eisbergsalat mehr gegessen. Es gab nie wieder so einen Vorfall. Ich meinte dann zu ihr, bitte achte drauf, wenn du grünes Gemüse isst, also wenn du Salate isst, nimm lieber Rucola, nimm lieber dunkles Blattgemüse und nicht den Eisbergsalat, weil der mittlerweile eben hochgezüchtet ist und viel Zucker enthält.
Ist das heftig, oder? Also das habe ich,
Schmeckt besser.
das wusste ich, ja, okay, das wusste ich natürlich.
Ja.
Dass, ne, die Industrie ist immer darauf aus, möglichst Zucker konzentrieren, möglichst Ballaststoffe raus. Jette und
Ja.
ich machen ja auch zusammen mit Sarah, einer Yogalehrerin, eine 21 Tage Zuckerfrei-Challenge. Also wenn du Lust hast, sei voll gern dabei. Wir verlinken das hier. Das habe ich auch noch nicht gewusst mit dem Eisbergsalat. Ich nehme immer Wildkräutersalat, den kaufe ich bei uns
Sehr
im
cool.
Bioladen, und da habe ich für mich so gedacht, ich habe schon öfter gehört, wie gut Wildkräuter sein sollen. Und als ich jetzt gesehen habe, als ich mir einen Salat, ich habe früher nie gern Salat gegessen, ich habe es gehasst, ich war auch voll der Zucker-Junkie.
Ja.
Ne? Ich meine, meine Ärzte haben ja auch meiner Mutter 16 Jahre lang gesagt, sie soll immer dafür sorgen, überall im Haus Süßigkeiten verstecken, damit ich auf die Kalorien komme. Das ist kein Witz. Das haben sie
Oh
wirklich
Gott.
gemacht. Und dann wundern
Ach
sie
du
sich, dass
Scheiße.
alle Mukoviszidose-Patienten Diabetes bekommen und sagen, das sei eine Begleiterscheinung von Mukoviszidose. Oh Gott.
Oh je, ja.
Ich kann gar nicht anders als darüber lachen. Wirklich, es ist so.
Ja.
Naja, ich sage das Wort jetzt nicht, was das ist.
Ja.
Genau, auf jeden Fall habe ich logischerweise Salat gehasst, weil wenn man so ein Zuckerjunkie ist, und jetzt habe ich nach und nach ja meine Ernährung umgestellt, immer mehr dazu gelernt, jetzt haben wir uns auch getroffen, dann habe ich angefangen, Zeolit zu nehmen, Omega-3, Nährstoffversorgung. Und jetzt liebe ich Salat. Und auch mit
Ja.
Wissen, also auch was du gerade wieder mit Essig und Öl, das sind ja auch die Tricks, um den Blutzuckerspiegel stabil zu
Ja.
halten. Dann noch unsere ätherischen Öle, die wir ja auch in der Challenge, das erklären wir ja alles, ist so cool. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich gerne Salat esse. Und dann dachte ich, okay, ich muss mir jetzt irgendeinen Salat holen, weil ich ja nie einen Salat gegessen hatte, wusste ich nicht welchen. Und dann habe ich mich so mega gefreut. Gott sei Dank habe ich keinen Eisbergsalat genommen.
Ja.
Dann habe ich mich so mega gefreut, dass ich Wildkräuter gefunden habe. Und das ist jetzt so jeden Tag mein Mittag, erstmal ein Salat und dann gibt es noch irgendwie Brot dazu. Also
Ja,
am
voll
liebsten.
gut.
Es ist so cool. Ich habe das früher nie gedacht, dass ich mal gerne Salat esse, aber es ist so cool.
Das ist total krass. Das hatte ich heute in meiner Story auch. Es ist einfach so, Geschmack ist Bildung. Ich liebe diesen Satz. Es ist so, es sagt einfach alles aus. Wenn wir uns mehr mit Ernährung beschäftigen und auch immer langsam Dinge wieder einführen und auch unseren Kindern Dinge weitergeben, mitgeben, wir lernen es zu genießen, weil unser Körper giert nicht nach Geschmack, sondern giert nach Nährstoffen. Und je mehr Nährstoffe wir dem zuführen, desto mehr giert der auch nach Nährstoffen und desto mehr will der eben auch Sachen mit Bitterstoffen. Viele können bitter nicht ab. Oder was ich zum Beispiel auch immer nicht abkonnte, Sauerkraut. Kimchi oder Kombucha habe ich jetzt für mich entdeckt. Und das erste Mal, als ich das getrunken habe, habe ich gedacht, bäh, wer trinkt das? Das schmeckt doch vergoren. Ja, aber mittlerweile denke ich so, ey, eigentlich ist es voll lecker. Ja, aber weil ich weiß, dass es meinem Körper was Gutes tut auch. Ja, und genau das versuche ich gerade auch meiner Vierjährigen beizubringen, dass es eben Lebensmittel gibt, die uns gut tun und dass es eben Lebensmittel gibt, die uns nicht gut tun, die vielleicht mal ganz gut schmecken. Und in der Schwangerschaft sollte man das auf jeden Fall beachten.
Genau, in der Schwangerschaft, also ich glaube, auch darüber könnten wir wieder, ist ja auch alles in unserem Kurs drin. In der Schwangerschaft prägt man ja auch schon tatsächlich, man prägt nicht nur den Geschmack, man prägt tatsächlich auch schon, wie das Kind später in der Pubertät mit Fettzellen ausgestattet ist. Also, das
Ja.
habe ich bei der bitteren Wahrheit über Zucker in dem Buch gelesen. Das ist wirklich krass. Deswegen, die Schwangerschaft ist so ein guter Zeitpunkt, um anzufangen und nicht nur sich selbst, sondern seinem Kind und natürlich für die Geburt auch vorzusorgen. Aber heute
Ja.
ging es um den Zuckertest. Ich glaube, damit sind wir durch. Oder hattest du noch was, was du mitgeben willst?
Nee, das war's eigentlich. Also ich würde da wirklich auf mein Gefühl hören, und wenn ihr jetzt nicht das übermäßige Gefühl habt, dass ihr vielleicht einen Zucker haben könntet, man sieht das ja auch häufig tatsächlich schon an zum Beispiel viel Wassereinlagerung, sehr früh Wassereinlagerung oder sehr, sehr, sehr süßlich riechendem Urin zum Beispiel. Wenn ihr da nicht das Gefühl habt, dass ihr das haben könntet, dann checkt ab und zu mal nüchtern Blutzucker und gerne auch mal nach dem Essen. Und meistens ist man damit ganz gut aufgestellt.
Super, danke Jette, und ich freue mich schon auf die nächste Folge
Gerne.
und auf unseren Kurs, weil du musst mir erzählen, was Kombucha und das andere ist. Mit
Ja.
Sauerkraut ging es mir genauso, und bei dem anderen dachte ich, was ist das denn? Und wenn
Ja.
du es auch erfahren willst, dann sei am besten bei unserer 21 Tage zuckerfrei Challenge dabei. Sie ist nämlich nicht nur was für dich, wenn du schwanger bist, sie ist auch was für dich, wenn du in der Stillzeit bist. Es ist eigentlich egal, ob du dich mit der Lupenernährung auf eine schöne Geburt vorbereiten willst, ob du direkt gesund in die Beikost starten willst, weil Jette ist ja auch Beikostberaterin, heißt es so, Ernährungsberaterin
Genau,
für.
Ernährungsberaterin für schwangere, stillende Säuglinge und Kleinkinder.
Oh, mega. Und es wird also wirklich für jeden. Es ist sogar, wenn du abnehmen willst, kannst du das auch übertragen aufs Abnehmen. Du kannst wirklich alles damit machen. Es ist für die ganze Familie, und wir freuen uns schon mega drauf. Alle Infos in den Shownotes. Und ja, eigentlich ging es ja um den Zuckertest. Aber ganz ehrlich,
Passt trotzdem. Zucker, Zucker.
ja, hat ganz viel mit der Ernährung zu tun. Von daher, ich freue mich auf die nächste Folge. Da wird es dann um NEMS, um Ernährung, um all das gehen.
Oh
Danke,
ja, auf jeden Fall.
Jette.
Super. Gerne.
Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.